So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Wir fangen an. Es kann gut sein, dass noch der ein oder andere dazustößt. Aber da wir ja tatsächlich nur eine recht kurze Zeit haben, sollten wir die gut nutzen. Also wir haben so um die 70 Minuten und die wollen wir gerne zur Ehre Gottes gebrauchen. Ich fände das schön. Schatz, magst du zu Beginn beten? Ja.
Herr, ich danke dir für die Zeit, die du uns jetzt schenkst und ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du derjenige bist, der im Zentrum steht und dass du uns unsere Herzen öffnest für dein Wort. Danke, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen und ich bitte dich, lass uns auch gute Botschafter für unsere Kinder sein. Öffne du uns all die Winkel in unserem Herzen, die Veränderung brauchen und zeig uns deinen Weg. Herr, wir legen dir alles hin und bitten dich um deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen. Ja, also nochmal herzlich willkommen. Ich bin einer der Pastoren hier in der Arche. Mein Name ist Markus Kniesel. Ah, ist das noch nicht an?
Nein.
Wisst ihr was? Das liegt daran, ich muss da drauf drücken vielleicht. Jetzt ist es nicht mehr entmutet. Jetzt könnt ihr mich hören. Super. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Markus Kniesel. Ich bin hier einer der Pastoren. Ich habe meine Frau Kati mitgebracht. Das ist insofern ein kleiner Bonus für euch alle. Die wird nämlich nach einem gewissen Teil gleich mit dazukommen. Insofern habe ich also einen Überraschungsgast. Schön, dass du dabei bist, Schatz. Weil uns ist wichtig, dass ihr einerseits die Vatersicht, aber auch die Muttersicht hört, also das Ganze. Meine Kati ist Leiterin des Frauendienstes hier in der Arche und wir geben auch zusammen sonst Eheseminare oder auch Kindererziehungsseminare. Und da dachten wir, das würde euch am meisten dienen, wenn ihr auch davon profitieren könnt, wenn Kati dabei ist. Zum Überblick, zum weiteren Vorgehen, ich würde jetzt erst einen einleitenden Teil machen. Da versuche ich sehr zügig durchzukommen, um dann möglichst noch viel Zeit zu haben, wo wir einfach ganz praktisch das versuchen anzuwenden, was wir dann gehört haben. Okay, lass uns mal schauen, womit fangen wir an, wenn wir darüber sprechen wollen, Missionsfeld, Familie, Kindererziehung. Letztlich muss die Bibel unser Maßstab sein. Deswegen frage ich dich zu Beginn, glaubst du, dass das hier Gottes Wort ist und dass es heilig ist und dass es von Gott ausgehaucht ist, dass es unfehlbar ist? Es ist auch ausreichend für das Missionsfeld Familie und auch, dass es die höchste Autorität in unserem Leben ist.
Amen.
Amen. Markus ist voll dabei. Das ist wichtig, dass wir das von ganzem Herzen annehmen können, weil er hat Vater gemacht, er hat Mutter gemacht, er hat Kinder gemacht. Er ist unser Schöpfer. Also weiß er auch, wie das am besten funktioniert und wie es am meisten gesegnet ist. Und wenn wir uns da ja anschauen, vielleicht ein Vers dazu, das steht in Kolosser Kapitel 2, Verse 6 und 8. Das steht in Vers 6 drin. Wie ihr nun Jesus Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm. Also wir sollen in ihm wandeln, in unserem ganzen Leben, also auch auf dem Missionsfeld Familie. Und dann kommt Vers 8, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie, leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Was Paulus hier sagt in Kolosser 2, 8 ist, der Maßstab ist Christus, es ist sein Wort, daran muss sich alles messen. Und damit ist auch klargestellt, es geht um in erster Linie um Gottes Königreich und nicht um unser Elternreich oder das Reich des Kindes. Es geht auch immer darum, Gott möglichst die größte Ehre zu geben. Und das Ziel ist, dass wir alle ein Herz bekommen, mehr und mehr, das nach Gottes Reich trachtet. Das sagt Jesus im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes. Das bringt mich dazu, zu überlegen, okay, wer sind denn die Beteiligten, über die es heute gehen soll? Dazu Psalm 127. Im Psalm 127, Vers 1 steht, dass der Herr das Haus baut. Und es steht dort auch, dass er die Stadt behütet. Das heißt, wenn wir über dieses herausfordernde Thema Missionsfeld Kinder sprechen, also Familie, und auch zu überlegen, was ist die Rolle von den Eltern und auch den Kindern, dann ist wichtig, dass wir wissen, wir haben einen souveränen Gott. Er ist derjenige, der auf dem Thron sitzt und er regiert. Und er ist derjenige, der in Vers 3 sagt, dass die Kinder seine Gabe sind. Also er gibt sie an die Eltern. Was mich zu den Kindern bringt. Die Kinder, drei Anmerkungen dazu. Das eine, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Und das ist ganz wichtig, das ist ein Geschenk. Das heißt, wir dürfen uns daran erfreuen. Das ist keine Last, sondern das sind süße Pupser, über die wir uns kümmern dürfen. Das ist klasse, das ist eine große Freude. Auch wenn das herausfordernd sein mag, aber Gott schenkt uns auch immer den richtigen Rucksack dazu mit der passenden Gnade. Also, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Zweitens, was ist das Problem, was Kinder haben von Geburt an? Und das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen, die sind ohne Gott verloren. Die brauchen Christus, die brauchen den lebendigen Glauben. Denn das, was für uns Erwachsene gilt, wenn Paulus zum Beispiel im Epheserbrief sagt, dass wir geistlich tot sind, in Epheser 2, dann gilt das leider auch für unsere Kinder. Die mögen ja so niedlich sein, aber tief im Herzen sind sie leider geistlich tot. Genauso wie wir Eltern von Geburt aus erstmal geistlich tot sind. Wir sind Söhne des Ungehorsams. Und wie es dann da weiter steht, wir sind von Natur alle Kinder des Zorns. Und das gilt leider auch für unsere lieben, kleinen, süßen Kinder. Und das bedeutet, drittens, dass was unsere verlorenen Kinder, also die noch nicht mit Christus vereint sind, brauchen, ist ein neues Herz. Das ist es. Das ist das, was Jesus sagt, wenn er in Johannes Evangelium in Kapitel 3 sagt, wundert euch nicht, dass ich euch gesagt habe, ihr braucht ein neues Herz. Ihr müsst wiedergeboren sein. Also ich hoffe, dass jeder, der jetzt hier ist, nicht überrascht ist, wenn ich sage, dein Kind, wenn es schon lebt oder wenn es vielleicht noch geboren wird, das braucht als erstes ein neues Herz. Zweitens, das brauchen wir natürlich als Eltern auch, aber die Kinder auch. Sie brauchen Ehrfurcht vor Gott. Also keine Angst vor Gott, sondern eine Gottesfurcht, eine Ehrfurcht, die sich hingezogen fühlt zu ihm, die seine Gnade sucht, seine Erlösung sucht. Und mit dieser Ehrfurcht kommt dann, was dann in Sprüche 1,7 steht, dass damit dann auch die Erkenntnis der Weisheit kommt. Und im Leben geht es ganz viel um Weisheit. Wir als Eltern brauchen Weisheit und unsere Kinder auch. Also was unsere Kinder am meisten brauchen, ist einerseits, klar, Errettung. Dafür sollen wir ja auch Botschafter sein, um ihnen das Evangelium zu bringen, damit sie errettet werden. Und ganz wichtig ist auch, dass unsere Kinder Eltern brauchen, die sich hingeben, die bereit sind, sich an den Kindern zu erfreuen, die aber auch bereit sind, immer wiederum verständnisvoll zu sein, immer wieder neu barmherzig und gnädig, aber auch konsequent sein müssen. Das heißt auch klar sein, in Liebe Grenzen ziehen. Und das bedeutet für uns Eltern auch, dass wir selbst unsere Beziehung zu Jesus pflegen, dass wir ihn mehr und mehr lieben, dass wir das Evangelium selbst leben, auch gerade vor unseren Kindern. Wenn die Kinder uns beobachten, und das tun sie, und sie sehen, dass wir einen Fehler machen und dass wir auch sündigen, was falsch machen, wie reagieren wir dann? Sind wir dann bereit, auch uns zu entschuldigen? Sogar zu unseren Kindern zu gehen und zu sagen, das tut mir leid, das habe ich so nicht. Ja doch, ich habe so gemeint, aber es tut mir leid, das war falsch, das war böse. Ich brauche auch Jesus. Lass uns gemeinsam beten. Das gehört mit dazu. Soweit zu den Beteiligten. Insbesondere jetzt nochmal zu den Eltern. Uns Eltern kommt eine ganz besondere Rolle zu. Hallo. Das ist die Rolle, dass er uns zu etwas beruft. Und das sagt ja schon der Titel des Seminars. Auf dem Missionsfeld Familie sind wir Eltern berufen, Botschafter zu sein. Botschafter Christi. Das steht im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20. Da spricht Paulus davon, dass er auch als Botschafter Christi eingesetzt ist, um das Evangelium zu verkündigen. Das gilt aber letztlich uns allen, uns Christen, als Eltern. Wir sind Botschafter des Christus. Eine sehr wichtige Stelle ist auch im Alten Testament im 5. Buch Mose. 5. Buch Mose, dort Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Ihr habt zwar jetzt kein Skript, aber ich bin gerne bereit, euch nochmal die ganzen Bibelstellen und sowas alles noch nachzureichen. Also ihr könnt auch entspannt zuhören. Ihr könnt euch gerne auch Notizen machen, super. Aber damit das ein bisschen entspannter ist, ich habe leider nicht geschafft, ein Skript noch fertig zu machen. Aber ich werde euch die wesentlichen Dinge nochmal aufschreiben. So, in dieser Bibelstelle, im 5. Buch Mose, dort steht in Vers 7, du sollst Gottes Worte deinen Kindern einschärfen. Davon reden, wenn du im Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, dich niederlegst und aufstehst. Also Gott spricht dir direkt und sagt, egal eigentlich, was du machst, ob du sitzt, ob du stehst, wohin du auch gehst, ob du dich niederlegst, ob du aufstehst, rede. Wovon denn? Von meinem Wort. Wir sollen also Botschafter sein. Wir haben die große Aufgabe, ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein. Und da sind wir in erster Linie als Botschafter. Das betone ich jetzt so, aber natürlich sind wir auch Versorger. Wir sollen auch unseren Kindern ein Dach über den Kopf geben. Und wir sollen sie auch mit Kleidung versorgen, mit Nahrung. Und wir sind auch Vorbilder, wie ich eben schon angedeutet habe. Wir sind Vorbilder im Leben mit ihnen. Sie beobachten uns ganz genau. Und wir sind eben auch, und das ist ganz wichtig, Hirten von deren Herzen. Das werdet ihr sehen, auch wenn gleich Kathi mit dazukommt und wir über die Praxis reden. Es geht letztlich immer fokussiert um das Herz. Um das Herz von Mama und Papa und um das Herz der Kinder. Der Paul David Tripp ist übrigens ein Buch, was ich euch sehr empfehlen möchte. Das ist von Paul David Tripp. Papa sein und Mama sein. Eltern sind Botschafter Gottes. Meines Erachtens ein Muss für alle Eltern. Kann ich euch sehr empfehlen. Der sagt auf Seite 20, Gottes Werkzeug im Leben eines Menschen zu sein, ist wichtiger als alles andere in unserem Leben. Das ist natürlich eine erhebliche Behauptung, aber ich glaube, da ist viel dran. Es ist einfach wichtig, dass wir wissen, Gott will uns aus Gnade als ein Werkzeug gebrauchen seiner errettenden und seiner verändernden Gnade. Das ist ein hohes Vorrecht, das ist eine Freude. Also, unsere Berufung ist in erster Linie, dass wir Botschafter für Christi sind. Was ist denn unsere Botschaft? Ist das jetzt das, was wir uns ausdenken und was wir für richtig halten? Nein, wir haben schon gesagt, die Bibel ist der Maßstab und ein Botschafter gibt genau die Botschaft desjenigen, den er vertritt. Wir vertreten Gott, wir vertreten Christus, also nehmen wir auch seine Botschaft. Und das ist auch das, was uns dann Gott im 5. Buch Mose sagt, dort in Kapitel 6. Einerseits sagt er uns, wir sollen immer von seinem Wort reden. Ob wir nun sitzen, ob wir stehen. Hier sind übrigens noch Plätze, ne? Wenn ihr möchtet. Ihr könnt gerne durchkommen. Da sind noch ganz viele Plätze, wenn ihr wollt. Gerne. Die Botschaft ist, das seht ihr zum Beispiel im 5. Buch Mose Kapitel 6, Verse 20 bis 23. Kurz gesagt steht da, erzählt ihnen von dem Exodus, wie ich euch, Kinder Israels, aus der Sklaverei in Ägypten geführt habe. Das ist die Botschaft. Wir wissen natürlich, dass das alles ein Vorschatten ist auf Christus, der dann später kommt, der Mensch wird, der ein perfektes Leben führt. Und wo führt er uns heraus? Das ist der neue Exodus aus unserer Sklaverei der Sünde. Davon spricht Paulus im Neuen Testament an vielen Stellen, wo er sagt, wir sind Sklaven der Sünde gewesen. Also ist eindeutig. Und aus dieser Sklaverei führt Gott uns durch seine Gnade heraus. Und das ist die Botschaft. Das ist das Evangelium. Und ihr Lieben, dazu gehört eben einerseits die schlechte Nachricht und die gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand hier ist und denkt, Mensch, man kann doch mit Kindern nicht über Sünde reden und wir sind alle Sünder und so. Doch, wenn Gott das in seinem Wort macht, dürfen wir das auch natürlich in Liebe und in Weisheit und altersgemäß. Wir kommen nachher noch auf im Praxisteil auf verschiedene Altersphasen. Aber wir dürfen den Kindern sagen, wenn wir sie wirklich lieben, ja weißt du, Schatz, du bist genauso wie Mama und Papa auch ein Sünder. Und du brauchst Jesus zu deiner Errettung. Habt den Mut dazu. Denn dann ist die gute Nachricht umso schöner, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Und dabei müssen wir jetzt zwei Dinge unterscheiden. Und das ist ganz entscheidend. Es gibt nämlich zwei Arten der Kindererziehung. Die eine Art ist eine sogenannte Besitzererziehung. Da besitzen die Eltern die Kinder. Die sagen letztlich, die Kinder gehören mir, sie sind mein Besitztum, also darf ich mit ihnen auch das machen, was ich will. Und ich darf ihnen das beibringen und sie dazu erziehen, wozu ich will. Und zwar so, wie ich es für richtig halte. Das ist die Besitzererziehung. Bitte tut das nicht. Manchmal verfallen wir da rein, dass wir es doch wieder machen. Müssen wir umkehren, Buße tun. Denn entscheidend ist die Botschaftererziehung. Ist ja auch klar, wenn wir ein Werkzeug in Gottes Hand sind, als Botschafter Christi eingesetzt, dann ist die Botschaftererziehung die richtige. Das bedeutet, wir haben eine vertretende Tätigkeit, und zwar die eines Botschafters. Und die steht für das Königreich Gottes, nicht für uns selbst, dass wir uns meinen, als Eltern um uns selbst zu drehen, oder dass wir meinen, wir lassen das Kind weiter um sich selbst drehen, um das Königreich ich. Nee, sondern wir dürfen immer wieder an die Seite kommen und sagen, nein, wir dienen einem Herrn. Wir wollen für ihn leben. Und das bedeutet, dass wir als Eltern eine Rolle haben, die wir treu ausführen sollen. Das bedeutet, wir geben die Botschaft des Vertretenen und wir zeigen ihn auch durch unser eigenes Leben den Charakter des Vertretenen. Das heißt, wenn die Kinder uns beobachten, sollen sie mehr und mehr Jesus in ihrem Leben kennenlernen. Ich weiß, das ist sehr herausfordernd, aber wir können nicht immer nur über die Kinder sprechen, sondern wir sind selbst Vorbilder und die Kinder beobachten uns. Und ihr Lieben, dieses zwischen dem Besitzer, der Besitzererziehung und der Botschaftererziehung, das ist ein Hin und Her in unserem Herzen, das ist ein Kampf. Weil ich neige dazu, mich um mich selbst zu drehen. Und damit drehe ich mich um mein eigenes Königreich. Und dann möchte ich das Kind so erziehen, wie es mir gefällt. Und dann bedeutet das vielleicht, dass es, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal, Karriere macht. Soll am besten Jura studieren, weil ich auch Jura studiert habe. Ist das aber das, was Gott für das Kind hat? Das wird sich zeigen, das kann ganz anders sein. Entscheidend ist, dass ich selbst immer mehr Gott auf dem Herzensthron habe, um auch mein Kind entsprechend anzuleiten. Was wird Fokus sein? Fokus, und das ist eben schon ein biblisches Prinzip. Das Prinzip ist immer, dass wir versuchen, unsere Identität in Christus zu erkennen. Wir haben sie schon. Wenn du hier bist und du glaubst an Christus, dann bist du mit Christus vereint. Dann hast du schon deine Identität in ihm. Aber das verlieren wir leicht aus den Augen. Fokus dabei ist immer wieder, dass wir unser eigenes Herz behüten. Sprüche 4,23, behüte dein Herz, denn daraus entspringt das Leben. Und das bedeutet, wir müssen darauf achten, womit wir uns füllen, denn was aus unserem Herzen rauskommt, das ist das, was uns wertvoll ist. Jesus sagt das in Lukas 6,45, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wenn wir als Mama und Papa den Mund aufmachen, dann kommt hoffentlich viel Jesus raus. Aber bei mir ist das nicht immer so. Da werden wir noch viel darüber sprechen. Ein weiteres biblisches Prinzip ist, dass wir versuchen, mit Gottes Hilfe die Kinder zu Jüngern Jesu Christi zu machen. Und das bedeutet, dass die Kinder selbst sich immer mehr mit dem Wort anfreuen, mit den Geschichten in der Bibel, sodass sie letztlich auch alles in ihrem Leben als Jünger Christi betrachten. Wir müssen sie halt da langsam ranführen. Das ist ein Reifeprozess. Ein weiteres biblisches Prinzip, das ist dieses Prinzip zwischen Ursache und Effekt. Vielleicht kennt ihr den Vers in Sprüche 22,6. Dort steht, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Ist doch super, ne? Also Elternerziehung ist super einfach. Du erzählst ihm einfach den Weg, erzählst ganz viel von Jesus. Das Ding ist gelutscht, ist fertig. Wirfst das oben in Automaten rein, die gute Kindererziehung, und unten kommt ein gläubiges Kind raus. Nee, so ist das nicht. Sprüche Wir werden sie viel brauchen, auch in der Kindererziehung, aber das ist ein Buch der Weisheit. Das sind Grundsätze. Die Ausnahmen und die kleinen Fußnoten, die stehen da nicht drin. Grundsätzlich ist das so. Wenn wir den Kindern das Evangelium bringen, ja, wir dürfen auch vertrauen, dass Gott das anwendet auf das Herz. Aber eine Garantie ist das nicht. Wir kennen nicht den Ratschluss Gottes. Und doch ist es wichtig zu wissen, weil es uns so entlastet. Der Druck von uns Eltern fällt weg. Wir können keine Gotteskinder produzieren. Das ist total schön. Unser Job ist, treu zu sein. Danach werden wir beurteilt. Aber nicht nach Erfolg, nach Frucht. Das macht Gott allein. Dann ist wichtig, ein weiteres Prinzip, die Beziehung zwischen Gottes Gnade und Gottes Gesetz. Gottes Gesetz ist wichtig, es ist auch notwendig. Paulus sagt, das Gesetz ist gut, es ist heilig, es ist gerecht und es gibt uns viele gute Gebote und auch Verbote. Aber in der Kindererziehung nur Gebote und Verbote anzuwenden, da erleiden wir Schiffbruch, weil die Schwäche des Gesetzes ist, es kann nicht erretten. Es führt uns hin dazu, dass wir erkennen, oh, da ist in meinem Herzen was nicht in Ordnung. Oder wie Paulus in Römer 7 sagt, oh, sonst hätte ich die böse Begierde nicht erkannt, die in mir ist. Also das Gesetz ist gut, um Sünde zu erkennen, aber es errettet uns nicht. Aber das treibt uns zur Gnade. Es treibt uns zum Evangelium. Und deswegen dürfen wir immer darauf setzen, dass wir als Botschafter die Botschaft der Gnade haben. Denn die befähigt, die errettet und die befähigt. Was ist also das langfristige Ziel? Und das ist tatsächlich, wenn wir an Kindererziehung denken und unser Missionsfeld Familie vor Augen haben, es ist Offenbarung 21,3. Dort steht, Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und das wollen wir doch, oder? Dass unsere Kinder bei ihm sind, Gemeinschaft haben mit ihm. Unsere Kinder, wir haben 6 Kinder, davon haben wir haben auch Zwillinge, die sind 31 Jahre, Jan und Julia. Julia ist errettet, sie hat ein neues Herz bekommen. Jan noch nicht. Aber unser Gebet ist, dass er letztlich doch in der Gemeinschaft, in der gnädigen Gemeinschaft mit Gott ist. Das ist unser Gebet. Was wir brauchen, ist ein langfristiges Ziel. Und wir müssen dafür ein Herz haben, das bereit ist, auszuharren, freudig auszuharren und immer wieder neu auf Gottes Gnade zu schauen. Und dabei dürfen wir prozessorientiert sein. Das heißt, Erziehung passiert, jedenfalls bei uns in der Familie Kniesel, nicht so, dass wir etwas Gutes über Jesus erzählen und sofort sind die Kinder voll errettet und heilig. So läuft das bei uns nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das geht Schritt für Schritt. Es ist, biblische Kindererziehung braucht einen langen Atem, einen freudigen Atem. Und das ist ein Gespräch, ein nie endendes Gespräch, was zwar unterteilt ist in viele Einzelgespräche, in viele alltägliche Momente, aber es ist ein ganz langes Gespräch, als Botschafter mit unseren Kindern über Jesus zu sprechen. Und ihr Lieben, dazu gibt es ganz, ganz viele Gelegenheiten im Alltag. Kathi, magst du mit dazukommen? Das war jetzt ganz schnell, ich weiß, aber ich möchte, dass wir viel Zeit haben jetzt, um viele Dinge von dem, was wir gerade in Kürze angesprochen haben, zu vertiefen. Also, wenn wir uns die Praxis anschauen, dann dürfen wir wissen, dass wir als Eltern Schatzsucher sind. Also, Kathi und ich sind Schatzsuchende. Das liegt daran, weil der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 6, Verse 20 und 21 sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wenn wir über Kindererziehung sprechen wollen, sprechen wir immer über das Herz, über unsere eigenen Herzen und über die Herzen der Kinder. Und wenn Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz, dann müssen wir uns fragen, was ist uns als Eltern wichtig? Was finden wir wertvoll? Davon wird auch mein Herz reden. wir Eltern fragen uns dann vielleicht, wer bin ich? Und da, Schatz, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Steht da eine Gefahr drin, dass wenn wir die Identität in den Kindern suchen?
Ja, ich denke, das ist ganz besonders bei Müttern der Fall, die wahrscheinlich sich eher oder eher dazu neigen, sich über ihre Kinder zu definieren oder sich mit ihren Kindern zu identifizieren. Und also ich sehe das in der Frauenarbeit, dass Frauen sehr stark den Hang haben, sich zu vergleichen. Und dann wird verglichen, wer hat wie viele Kinder, wie gut erzogen sind die Kinder oder was tragen die Kinder und wie benehmen sie sich dann am Sonntag und so. Dass es häufig so ein Vergleichen ist und dass es darum gar nicht geht. Dann liegt der Fokus nämlich eher auf der Performance und auf Ruf und Ansehen, anstatt auf dem Herzen des Kindes. Und ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, gerade in Gemeinden, dass diese Performance eher wichtig erscheint, als oder wie viele Kinder man hat, als am Herzen des Kindes dran zu sein. Und das ist eben der Fall, wenn wir auch versuchen, unsere Identität irgendwie über die Kinder zu definieren. Zu denken, die Kinder geben uns einen gewissen Ruf oder ein Ansehen. Oder ich bin angesehen in der Gemeinde, wenn meine Kinder gut laufen. Und dann erziehe ich sie auch dementsprechend. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Oder auch Erwartungen erfüllen zu wollen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwierig. Und ich denke, dann hat man auch so den Wunsch, die Kinder so über Macht und Kontrolle zu erziehen und zu kontrollieren, damit sie genauso sind, wie man sie braucht. Es geht dann eben darum, wie wir die Kinder brauchen, anstatt wie wir uns von Gott einsetzen lassen als Werkzeuge für die Kinder, wie Gott möchte, dass wir gebraucht werden in ihrem Leben.
Also ganz wichtig, dass wir über das Thema sprechen der Identität, weil wir sind so schnell als Eltern vergesslich. Wir vergessen, dass wir schon eine Identität in Christus haben. Und ihr Lieben, wir können immer nur, es gibt da nur zwei Möglichkeiten. Paulus sagt in Römer 1,25, dass sie ausgetauscht haben zwei Dinge. Das eine ist die Herrlichkeit Gottes mit der Anbetung der Schöpfung. Das heißt, ich habe als Papa nur die Möglichkeit, entweder Gott anzubeten und in ihm meine Identität zu haben, als Papa, oder ich habe meine Identität in etwas, was in der Schöpfung ist. Das kann zum Beispiel mein guter Ruf sein, dass die Kinder auch, es ist ja ein Pastorenkind, das muss ja astrein laufen. Ne? Das ist dann habe ich mich selbst wieder auf dem Herzensthron und dann wird mein Ruf oder Anerkennung oder mein Wunsch danach möglicherweise zu etwas, was mir zu wichtig ist. Dann wird das meine Identität, wie meine Kinder hier in der Arche rumlaufen. Das darf nicht sein. Aber die Tendenz dazu habe ich noch, weil die Sünde ist immer noch in mir.
Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Kinder. Wenn sie das Gefühl haben, Gemeinde heißt, ich muss mich benehmen und ich muss, das heißt ja nicht, dass die Kinder sich nicht benehmen sollen, also versteht mich richtig. Aber wenn Gemeinde so ein Druck ist, da muss ich performen und da muss ich so und so sein, wie Mama und Papa sagen. Und da merkt man dann auch den Druck der Eltern, das ist auch für Kinder ganz furchtbar. Und gerade eben auch für Kinder von Ältesten oder von Pastoren, die sind ja sowieso immer so im Blick. Da gucken immer die Gemeindemitglieder hin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das klar hat. Was ich denke, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, gerade durch Identität in Christus, wenn wirklich diese Identität in Christus fest ist in unserem Herzen, wenn wir wissen, wir haben einen Gott, der uns liebt und uns das genug ist und wir wissen, dass wir in Gottes Augen wertvoll sind und wir uns nicht definieren müssen über irgendwas anderes, dann haben wir auch eine Freiheit und einen Frieden in der Erziehung, in der Kindererziehung. Das gibt uns eine ganz andere Ruhe und eine ganz andere Liebe und eine ganz andere Zuneigung zu den Kindern, die eben nicht gedrückt ist von irgendwelchen anderen Dingen.
Vielleicht mal eine herausfordernde Frage an uns alle. Und ich nehme mich da jetzt voll mit rein. Wie kannst du wissen, ob du von deinen Kindern verlangst, für dich das zu tun, was Gott in Christus bereits für dich getan hat? Oder anders formuliert, was sind Anzeichen dafür, dass deine Erziehung mehr von dem bestimmt wird, was du von deinen Kindern brauchst, als von dem, was Gott durch dich in deinen Kindern bewirken möchte? Verstehen wir? Wir suchen manchmal in den Kindern etwas, was wir in Gott schon haben. Wie ich eben mit dem Beispiel angegeben habe, dass ich, wenn meine Kinder hier rumlaufen, dass sie möglichst sich fein benehmen, damit ja mein Ruf gut ist und meine Akzeptanz hier, da muss ich mich doch fragen, Markus, hast du nicht verstanden, dass du schon voll akzeptiert bist in Christus? Du hast schon das Kleid der Gerechtigkeit an. Aber das muss ich mir selbst auch immer wieder neu predigen, beziehungsweise von Kathi, dass sie es mir zuruft. Und das dürft ihr als Ehepaar gerne machen. Das ist ganz wichtig. Und dann müssen wir uns auch fragen, wie unser Herz als Mama und Papa davor ist. Suchen wir zu sehr den Erfolg? Suchen wir zu sehr das eigene Ansehen? Oder haben wir, wie Kathi eben gesagt hat, einen zu großen Wunsch nach Macht und Kontrolle über unsere Kinder? Oder auch, dürfen wir nicht Dinge persönlich nehmen, wenn sich in unserem Leben etwas mit unseren Kindern ereignet? Soweit vielleicht erstmal zu dem Punkt, dass wir Schatzsucher sind. Alle, wie wir hier sind. Dann lass uns doch mal nochmal darüber sprechen. Machtwerkzeuge, es klang eben schon mal so ein bisschen an. Wir sind als Eltern in den allermeisten Fällen machtlos, schwach, böse, stolz. Ich rede jetzt natürlich von mir, klar, und von Kathi. Aber in unseren Herzen, da schwingt immer noch so viel mit, was da eigentlich unfähig ist. So, und wozu könnten wir als solche schwachen und stolzen Eltern dann greifen? Zu welchen Mitteln? Und das sind so Machtwerkzeuge. Und da haben wir mal vier mitgebracht. Die werfen wir jetzt einfach mal so in die Runde. Das erste ist Verängstigungen und Drohungen. Das heißt also, stell dir das vor, das Kind ist kleiner Junge, und ich fange an, zu Hause zu drohen, das Kind zu verängstigen. Wenn du das nochmal machst, dann sperre ich dich in den Keller. Oder du musst auf der Treppe sitzen. Also wenn ich laut werde und wenn ich dem Kind drohe. Ihr Lieben, das ist total effektiv. Aber total falsch. Besonders, bitte bedenkt, mein Jonathan zum Beispiel. Wenn der ganz klein ist und ich hätte das gemacht, durch Gottes Gnade habe ich es nicht gemacht, hätte ich es gemacht, hätte das geklappt. Jetzt gucke ich hoch zu Jonathan. Der würde jetzt sagen, Papa, alles klar bei dir? Kann ich dich eben kurz wegtragen? Das würde gar nicht mehr funktionieren. Aber es ist einfach auch schlecht, ja? Möchtest du was dazu sagen?
Ich denke, das ist ganz wichtig, es gibt effektive Dinge, aber die nicht Gott gewollt sind. Und die Kinder in Angst und Schrecken zu versetzen, so ist Gott auch nicht zu uns. Sondern Gott ist liebevoll und barmherzig. Und wir sollen ja auch Gott widerspiegeln in dieser Beziehung zu den Kindern. Wir sollen Gottes Botschafter sein. Wie wollen sie die Botschaft von uns hören, wenn sie Angst vor uns haben? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber was auch wichtig ist, ist, dass Verängstigungen und Drohungen zu unterscheiden sind von Konsequenzen. Also man darf den Kindern schon Konsequenzen sagen, aber in Liebe. Und die müssen dazu passen, auch zu den Dingen, die passiert sind. Da kommen wir hinterher noch dazu, zu strafen. Aber es ist wichtig, dass die Kinder auch Konsequenzen wissen. Auch wissen, es gibt auch Konsequenzen. Mein Handeln hat eine Konsequenz. Wie Gott selbst sagt, was ihr sät, werdet ihr ernten. Und das ist auch wichtig, dass die Kinder das auch schon früher erfahren. Aber niemals unter Angst und Drohung.
Waffe Nummer 2. Manipulieren durch Belohnungen. Auch sehr effektiv. Stellt euch vor, der kleine Bruder Anton, der ärgert seine Schwester Clara, der hänselt die beständig und Papa kommt auf die glorreiche Idee. Boah, Anton, weißt du was? Ich weiß, du willst doch so gern dieses ferngesteuerte Auto haben. Wow, Reichweite 7 Kilometer. Richtig dicke Reifen. Anton sagt, alles klar, Papa, die nächsten 2 Wochen bin ich top in Form und ich bin total nett zu Clara. Und tatsächlich, die nächsten 2 Wochen, das ist der Hammer. Totaler Friede. Äußerlich, oberflächlich. 2 Wochen sind um, Papa kommt zu Anton. Wir kaufen jetzt das ferngesteuerte Auto. Was ist die erste Aktion von Anton, wenn er es zu Hause ausgepackt hat und die erste Fahrt ist? Er versucht, seine Schwester damit zu ärgern. Mit anderen Worten, wir können durch solche Belohnungen das Kind dazu bringen, dass es äußerlich sich zusammenreißt für eine gewisse Zeit. Klappt das auch? Es ist aber nur äußere Verhaltenssteuerung. Mit dem Herzen hat sich doch überhaupt noch nichts verändert. Und deswegen ist das so gefährlich.
Wenn wir das tun, dann erziehen wir unsere Kinder auch zu Kindern, die eher die Nutzen und Kosten überschlagen. Das heißt, ist mir das jetzt wert? Was nutzt es mir denn? Ist dieses Verhalten gegenüber dem anderen es jetzt wert? Was kann ich dafür kriegen für mich? Das heißt, letztendlich erziehen wir damit ein sehr egoistisches Verhalten und trainieren das den Kindern an.
Und stell dich mal vor, die Ansprüche unserer Kinder, die wachsen, die sind ja mit dem ferngesteuerten Auto nicht mehr zufrieden. Da musst du schon das große Auto nehmen. Das bringt nichts. Was nicht heißt, dass wir unsere Kinder nicht belohnen dürfen. Versteht das bitte richtig. Aber wenn Belohnung unser Erziehungsstil wird, um ein Herz zu verändern, das klappt nicht. Waffe Nummer 3. Beschämung mit Scham und Schuldgefühlen. Zum Beispiel, nach dem, was ich alles für dich getan habe, tust du mir das jetzt an? Ganzen Tag war ich arbeiten und jetzt gehorchst du nicht? Wie kannst du mir das nur antun? Siehst du, wie traurig du mich machst? Verstehen wir? Das ist Scham in dem anderen hervorzuholen. Das heißt nicht, dass wenn das Kind etwas falsch gemacht hat, dass wir mit dem Kind uns hinsetzen und über sein Herz reflektieren. Dazu kommen wir gleich noch. Aber dem Kind mit Schuld und Scham zu kommen, das ist, repräsentiert nicht unseren Herrn Jesus. Das macht er nämlich mit uns auch nicht.
Gleichzeitig ist es so, wenn wir mit Scham und Schuldgefühlen arbeiten, dann ist es wieder so, dann arbeiten wir eigentlich für uns selbst. Dann haben wir uns eigentlich selbst auf dem Herzensthron. Dann sind wir der König, worum es geht. Dann geht es nämlich genau darum, du tust nicht das, was ich von dir erwarte. Und du bist jetzt gerade nicht so, wie ich es möchte oder wie ich es brauche. Und das ist überhaupt nicht das, was dem Herzen des Kindes dient. Stattdessen wirklich die Sache anzusprechen, in Liebe an die Seite des Kindes zu kommen und zu sagen, hey, was ist da gewesen? Was ist passiert? Warum war das so? Und wirklich Fragen zu stellen, die das Herz angehen in dem Moment. Das ist effektiv, weil das ist ja das, was wir machen wollen als Botschafter. So kommt Gott auch an unsere Seite und zeigt uns Sünde auf. Und wir dürfen umkehren und dürfen daraus lernen. Ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist dabei zu berücksichtigen, dass Kinder immer die Tendenz haben, sie wollen immer ihren Eltern gefallen. Weil Kinder sind von Grundsatz her erstmal abhängig von der Liebe der Eltern. Sie möchten geliebt werden. Und das hat Gott auch so initiiert. Er hat es auch so gemacht, dass wir als Eltern unsere Kinder lieben. Und unsere Kinder brauchen diese Liebe, um zu gedeihen. Und immer mehr, je älter sie werden, müssen wir ihnen auch klar machen, dass es da noch einen Gott gibt, der sie liebt. Und hinterher können sie völlig erfüllt sein von dieser Liebe Gottes und sind gar nicht mehr abhängig von unserer Liebe. Da heißt es auch, so ein Stück weit immer mehr ein bisschen loszulassen und die Liebe Gottes immer größer zu machen. Aber das zeigt auch, dass Kinder bereit sind, sehr, sehr viel zu tun für ihre Eltern. Sie sind bereit, wirklich viel zu tun, um ihren Eltern zu gefallen und um diese Liebe zu bekommen. Und das dürfen wir nicht ausnutzen.
Richtig. Waffe Nummer 4. Waffe Nummer 4 sind Strafen ohne Zusammenhang zwischen dem Ungehorsam und der Strafe. Beispiel. Kind Anton kommt, will, Papa, ich möchte gerne noch Fußball spielen gehen. Papa sagt, ja, ist in Ordnung, aber du bist um 19 Uhr wieder da. Alles klar. Wer kommt nicht um 19 Uhr? Anton. Kommt eine ganze Stunde zu spät. So, was heißt das jetzt? Wenn ich jetzt eine Strafe zum Beispiel aussprechen würde, Anton, du bist eine Stunde zu spät, deswegen darfst du die nächsten 3 Wochen nicht mehr mit deinem Lieblingsspielzeug spielen. Da besteht kein Zusammenhang zwischen dem Ungehorsam, dem zu spät kommen und der Strafe, du darfst mit deinem Lieblingsspielzeug spielen. Mit anderen Worten, wir müssen diesen Zusammenhang herstellen. Das heißt, der Zusammenhang ist doch, wenn das Kind Pünktlichkeit lernen soll, dass es pünktlich kommen soll. Das heißt, wenn die nächste Gelegenheit kommt, Anton will wieder los, dann heißt es, letztes Mal war es so, du warst eine Stunde zu spät, eigentlich 19 Uhr wieder zu Hause. Tatsächlich dieses Mal musst du schon um 6 Uhr wieder zu Hause sein. Es ist jetzt 14 Uhr und er will noch zum Spielen gehen. Du bist eine Stunde früher da. Das ist der konkrete Kontext. Dann hast du den Kontext hergestellt zwischen dem, was du erreichen willst, und du kannst gleichzeitig sagen, hier besteht jetzt ein Zusammenhang. Und das Kind kann das auch verstehen.
Und ich denke, mit dem Kind immer darüber dann zu sprechen. Wir wollen trainieren, dass du auf deine Uhr guckst. Wir wollen mit dir trainieren, dass du lernst, auch dich an Abmachungen zu halten. Weil das super wichtig ist in deinem Leben. Das wirst du immer wieder haben. Dass Abmachungen gemacht werden, dass Regeln da sind, an die du dich halten musst. Das heißt, das möchten wir zusammen trainieren. Wie können wir das trainieren? Indem wir es jetzt so machen, du kommst früher nach Hause, du hast die Uhr im Blick. Wenn das gut läuft, können wir es beim nächsten Mal wieder weiter nach hinten ziehen. Also die Kinder mit reinnehmen, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt. Und nicht einfach über die Kinder so herüber erziehen, sondern an den Herzen der Kinder dran sein. Gucken, was möchte ich denn mit dem Kind erreichen? Wozu möchte ich denn das Kind erziehen?
Das ist eben so den Weg, den man gemeinsam mit den Kindern macht. Also in gewisser Weise auf Augenhöhe. Was nicht heißt, dass nicht ein Autoritätsverhältnis gibt, wozu wir jetzt kommen. Wir gucken uns jetzt mal so unterschiedliche Phasen an in der Kindererziehung auf dem Missionsfeld. Lass uns mal anfangen mit einer Phase, sagen wir mal, von 0 bis 5 Jahren. Ganz grob. Vielleicht als kleines Merkwort, aha. Wofür steht aha, Schatz?
Ja, manche kennen das von mir schon. Aha, habe ich mir mal so gedacht, kann man gut nutzen, um sich das zu merken, dass gerade Kinder, sie brauchen Autorität in ihrem Leben. Sie brauchen ein Herz, das heißt unsere Hingabe, unsere Liebe, unsere Leidenschaft. Und sie brauchen A, Aufmerksamkeit. Deswegen habe ich mir das mal so gemerkt mit aha. Das sind die 3 Punkte, die Kinder brauchen. Sie brauchen Autorität, Herz und Hingabe. Und Liebe und Autorität in den ersten Lebensjahren sind einfach super, super wichtig. Ich weiß, dass manche denken, oh, das süße Kind, und ich möchte alle Wünsche erfüllen und ich möchte alles machen, was das Kind möchte. Und das ist aber nicht gut und nicht so, wie Gott es gemeint hat. Dann habt ihr hinterher ein Kind an der Kasse stehen, was sich auf den Boden schmeißt und mit den Händen und Füßen trampelt und schreit. Wichtig ist wirklich, das Kind braucht ein klares, konsequentes Verhalten. Wenn ich Ja sage, dann ist es ein Ja, und wenn ich Nein sage, dann ist es auch ein Nein.
Und dann darf das Kind, nachdem es bei Mama war, nicht zu Papa kommen und Papa sagt, ja, Wenn Mama vorher Nein gesagt hat. Wir sind ein Team. Sprecht euch bitte ab. Ein Ja der Mama ist ein Ja des Papas und ein Ja des Papas ist ein Ja der Mama. Wenn sie sich vertan haben, ziehen die beide sich von den Kindern zurück, sprechen darüber, können sie überlegen, ob sie das direkt zurücknehmen oder ob sie sagen, wir lassen das jetzt so durchgehen, aber beim nächsten Mal sollten wir weiser so und so entscheiden. Aber dann entscheiden wir gleichzeitig dasselbe. Ja? Also ihr seid immer ein Team. Lasst euch bitte nicht von den süßen Kleinen ausspielen.
Ich denke, das ist auch so wichtig, weil Unterordnung in der Familie, wenn es früh trainiert wird, dann schaffen es die Kinder später auch, sich einem größeren Gott unterzuordnen. Das heißt, wir trainieren mit ihnen schon Unterordnung in dem Moment. Und das ist so wichtig für die Kinder. Und ich denke, was wichtig ist, also ich gebe mal so ein Beispiel, was ziemlich häufig vorkommt. Zum Beispiel, zwei Frauen unterhalten sich in der Gemeinde und es ist ein angeregtes Gespräch. Dann kommt das Kind: Mama, 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 ich will das Handy haben. So, die Mutter sagt: Nein, das gibt's jetzt nicht. Ich bin jetzt gerade im Gespräch, störe mich nicht. Spricht weiter. Das Kind kommt immer wieder und nervt und nervt und nervt. Und irgendwann sagt die Mutter: Ach, na gut, für 10 Minuten. Das sind genau die Punkte, wo wir ganz viel kaputt machen können in der Erziehung. Weil dann die Kinder merken: Ha, ich brauche nur genug zu bohren, dann kriege ich meinen Willen. Eigentlich kriege ich alles, was ich will. Ich muss nur Mama dahin bringen, dass sie so genervt ist, dass sie nicht mehr anders kann. So, und das merkt sich das Kind. Und dann geht es weiter und irgendwann hat man halt diese Kinder, das sind die dann an der Kasse.
Und rumschreien. So ist es. Also Autorität ist in dieser Phase herausragend wichtig. Jetzt rufen wir uns nochmal kurz wieder in Erinnerung, wer wir sind. Wir sind Eltern, die Botschafter Christi sind. Das heißt, wir selbst ordnen uns ja Christus unter. Wir haben nur eine abgeleitete Autorität. Das leben wir den Kindern auch vor, indem sie sich uns unterordnen müssen. Das ist also etwas Gutes. Lasst uns den Kindern beibringen, Unterordnung ist etwas ganz Wunderbares. Ich meine, wir haben hier einen Staat, wir müssen uns auch der Polizei unterordnen, wenn sie etwas Rechtmäßiges gegenüber uns machen. Das ist in Ordnung, solche Autoritätsverhältnisse. Wir haben das in der Gemeinde auch so. Aber eben auch auf dem Missionsfeld Familie, in der Kernfamilie. Mama und Papa sind zwei hoffentlich liebevolle, gnädige, barmherzige, aber doch Autoritätspersonen von den Kindern. In dieser Phase zwischen 0 und 5 ist aber nicht nur die Autorität super wichtig, sondern auch hier fängt man an, mit den Kindern zu trainieren, das eigene Herz zu reflektieren. Das fängt hier schon an. Wir werden in der nächsten Phase noch intensiver darauf eingehen, aber ich möchte schon kurz, weil wir so gut in der Zeit liegen, darauf eingehen, noch aufs Herz. Weil Aha ist ja immerhin in der Mitte mit dem H. Also das Herz wollen wir reflektieren. Und stellt euch mal vor, es kommt zu einem Streit zwischen Anton und Clara. Die beiden streiten sich. Und als Eltern kommen wir dazu. Vielleicht kennt ihr das, dann hört man sich zuerst die Story von Anton an und das ist dann die Story A und dann hörst du dir die Story von Clara an und das ist die Story B. Ja, was ist denn jetzt richtig? Falsch wäre, wenn so ein Streit ist, zum Beispiel um ein Auto oder meinetwegen auch einen Ball, ja, dann zu sagen, wer hatte den Ball denn zuerst? Ach du, Anton, okay, alles klar. Das führt nur dazu, dass am nächsten Morgen du ein Geräusch aus dem Wohnzimmer hörst, wo alle Spielsachen in einer Ecke zusammen ist und der Junge sitzt, alles meins. Weil ich hab's zuerst, da habe ich den ganzen Tag mit spielen. Das kann nicht das Richtige sein. Versteht ihr? Also, nehmen wir mal an, neue Szene. Anton und Clara streiten sich wieder und ihr kommt hinzu. Was könnt ihr also jetzt machen, damit es nicht darum geht, um eine Diskussion, welche Story jetzt wahr ist? Erste Frage ist zur Situation. Anton, was ist passiert? Anton antwortet zum Beispiel: Clara hat mir mein Auto weggenommen. Jetzt kommst du mit deiner zweiten Frage. Die ist schon so ein bisschen herzorientiert. Sie fragt, Anna, erzähl mal, was hast du gedacht und gefühlt, als sie dir das Auto weggenommen hat? Antwort? Und gedacht habe ich, die spinnt wohl. Und gefühlt? Ich war sauer. Ich war echt wütend. Drittes. Geht es um die Worte und die Taten. Erzähl mal, Anon, wie hast du reagiert?
Ich habe sogar gehauen.
Jetzt geht es bei der vierten Stufe zur Sache. Jetzt geht es ums Herz. Motivation. Anon, warum hast du so reagiert? Anon sagt, ich war stinksauer. Tatsächlich ist Anton ein guter Theologe. Er hat den Zusammenhang hergestellt zwischen dem Herz und dem Verhalten. Es geht gar nicht mehr um die Situation, die ist außen vor. Sondern ihr habt direkt den Zusammenhang zwischen dem Wut, das heißt dem Herzen, und der Reaktion, dem Schlagen. Deswegen kannst du als Fünftes sagen, und, was war das Ergebnis?
Ich glaube, ich habe jetzt ein Problem.
Genau. Anton, wir müssen über dein Herz sprechen, weil deine Reaktion war nicht in Ordnung. Wir dürfen nicht wütend sein. Aber Papa ist auch manchmal wütend. Lass uns beten, dass Gott uns diese Frucht schenkt, dass wir sanftmütiger werden. Versteht ihr? Wir reden über das Herz, nicht über irgendeine Verhaltenssituation.
Und ich glaube, dass es super wichtig ist und dass eure Kinder das auch brauchen für ihr ganzes Leben. Also wir haben tatsächlich, wenn die Kinder auch in den weiteren Phasen hinterher, wenn sie älter waren und da war ein Streit, dann haben wir sie zur Seite genommen und haben sie nicht gefragt, was war denn oder erzähl mal, was der andere gemacht hat, weil das ist sowieso immer der andere. Wie auch schon Adam, Eva und die Schlange und es immer weitergereicht wird, so ist es auch in der Familie, so sind wir auch. Es war eigentlich immer der andere. Und das hören wir dann auch sofort von den Kindern. Deswegen haben wir die Frage gestellt, was hast du in dem Streit falsch gemacht? Das heißt, es geht jetzt hier nur um dich. Was hast du dazu beigetragen, dass es diesen Streit gab? Und das ist so wichtig und so elementar, weil das nämlich letztendlich die Kinder dazu führt, ihre Herzen früh zu reflektieren. Sie lernen schon ganz früh zu überlegen, okay, was ist denn in meinem Herzen? Und unsere Älteste zum Beispiel hat uns das reflektiert und gesagt, es war so gut, dass ich gelernt habe, sofort mein Herz zu reflektieren. Das hat mir in meiner Ehe so geholfen, am Anfang, als wir uns kennenlernten und als dann die so Streitersituationen kamen, dann war es bei mir so, dass ich so gelernt hatte, mein Herz zu reflektieren, dass ich viel eher auf ihn zugehen konnte und um Vergebung bitten konnte. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Kinder ihr eigenes Herz im Blick haben.
Was dann ja dazu führt, dass wir mit ihnen auch über Buße sprechen können. Wenn wir darüber gesprochen haben, dass die Wut bei Anton nicht in Ordnung ist, naja, was macht man denn, wenn man sich wütend verhalten hat? Man entschuldigt sich, wenn man es eingesehen hat. Also man spricht erst mit dem Sohn und dann, was ist jetzt wohl der nächste Schritt, Anton?
Ich glaube, ich gehe mal zu Clara und entschuldige mich.
Genau. Und sag nicht nur einfach nur, sorry, sondern, was hast du denn falsch gemacht, Anton? Clara, es war falsch, dass ich dich geschlagen habe. Mhm. Was noch? Ich war so richtig sauer auf dich, es tut mir leid. So, das ist dann schon ein Bekenntnis. Und dann kann man sich dafür entschuldigen. Und das ist etwas, was ein Prozess ist. Bitte erwartet nicht, dass es beim ersten Mal so klappt. Beim 500. Mal wahrscheinlich. Aber das ist ein prozessorientiertes Vorgehen.
Und das ist vielleicht noch nicht ein überführtes Herz in dem Sinne, wie wir es uns natürlich wünschen. Aus einem wiedergeborenen Herzen, was wirklich, wirklich Buße empfindet. Also wo wirklich tiefe Buße da ist. Aber erwartet das auch nicht sofort von euren Kindern. Können sie gar nicht, wenn sie Gott nicht kennen und wenn Gott ihnen noch kein neues Herz geschenkt hat. Und das ist auch okay so. Feiert es, wenn sie sehen, was in ihrem Herzen los ist. Das sagt super, dass du das erkannt hast. Und weißt du was? Mama ist genauso. Ich bin auch manchmal wütend, Und dann gebe ich vielleicht ein Beispiel, wann ich wütend bin. Und dann sage ich ihnen, und weißt du was? Und ich brauche Jesus genauso. Genauso wie du. Und dann ist man mehr in einem Boot und es ist gleichzeitig ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander.
Autorität, zuletzt war Herz und jetzt nochmal das A, wie Aufmerksamkeit. Das ist auch sehr wichtig, dass wenn wir mit den Kindern sprechen, dass wir zum Beispiel das Handy beiseite legen. Ja, Anton, ja, ich weiß, alles klar. Ja, ja, natürlich, ja. Das ist keine Aufmerksamkeit. Das spürt das Kind. Deswegen fand ich es so schön, dass Kathi hinterher, auch als wir die vielen Kinder hatten, dass sie zu Hause war. Weil wenn unsere Kinder nach Hause kamen, war das ein wichtiger Moment für sie, richtig?
Ich denke, die Kinder haben einfach viel, was sie teilen wollen. Gerade wenn sie in der Schule sind. Und wir haben uns nun mal so, dass sie auch nicht homeschoolen dürfen hier in Deutschland. Und die Kinder kommen einfach mit vielen Dingen nach Hause. Und dass sie dann die Möglichkeit haben, das rauszulassen, darüber zu sprechen. Und wenn man dann die erste Anlaufperson ist und das schon von früh auf, dann bleibt es auch so. Dann ist es so, die Kinder kommen dann mit ihren Dingen. Und die kommen dann auch noch mit 15, 16 und so. Und noch, auch wenn sie viel älter sind. Aber es ist so, dass wenn wir ein Ohr haben, wo finden die Kinder heutzutage noch ein Ohr? Wo haben sie noch jemanden, der ihnen wirklich zuhört? Und dafür ist ganz wichtig, dass ja, Gott hat uns dafür dahingestellt.
Das bringt uns zur nächsten Phase. Sagen wir mal Phase 6 bis 12 Jahre. Jetzt ist nicht mehr der Hauptfokus auf der Autorität. Die Autorität ist immer noch da, aber der Hauptfokus liegt jetzt auf Charakter. Charakterbildung. Hast du noch was?
Ja, Entschuldigung, ich habe noch was zu dem Ersten.
Ja, ist okay?
Ja. Bei dem Ersten, was mir noch einfällt, Kinder 0 bis 5 Jahre. Für junge Mütter kann das manchmal eine sehr anstrengende Zeit sein. Und auch eine einsame Zeit, wenn man mit den Kindern zu Hause ist und nur zwischen Windeleimer und Wickelzeug und Fläschchen und sonst was alles durcheinander nur so unterwegs ist. Es kann auch eine einsame Zeit sein oder eine Zeit sein, wo man sich fragt, boah, inwiefern bin ich überhaupt jetzt gerade für Gott zu gebrauchen? Macht euch immer wieder bewusst, ihr seid gerade auf dem allerwichtigsten Missionsfeld unterwegs, wo ihr nur sein könnt. Als junge Mütter seid ihr diejenigen, die euren Kindern zur Seite steht. Ihr repräsentiert gerade Gottes Barmherzigkeit, Liebe und Fürsorge. Ihr zeigt ihnen genau, wie Gott euch versorgt. Und das ist so wichtig. Ihr seid Botschafter in dem Moment, in erster Linie, wenn ihr euch um die Kinder kümmert. Das heißt, auch wenn es eine schwierige Zeit ist und wenn es manchmal wirklich ein Tag aus immer dasselbe ist, man hat auch das Gefühl, man verblödet vielleicht schon irgendwie so ein bisschen, aber es ist nicht so. Und Gott füllt jede Lücke aus. Er wird euch mit allem segnen und mit allem wirklich überhäufen, was ihr braucht in dem Moment. Aber es ist nicht umsonst, sondern eine ganz, ganz wertvolle Zeit.
Ja, danke für die wichtige Ergänzung. Wenn wir uns also die Phase 6 bis 12 Jahre anschauen, da ist dann jetzt der Hauptfokus. Magst du dir kurz merken? Das ist super, weil wir wollen nämlich gleich noch Q&A machen. Ja, ist das gut? Tina, schreib dir das bitte auf. Und zwar, Hauptfokus soll jetzt der Charakter sein. Beispiel. Spielt sich zu Hause ab. Die Mama ist in der Küche. Die ist beschäftigt, weil wir bekommen gleich Besuch. Sie wird langsam unruhig. Papa sitzt auf dem Sofa, liest ein Buch. Und es gibt überhaupt jetzt gar keine Ähnlichkeit zu Haus Kniesel, das ist klar. Und die drei Kids, sprich Joana, ihr wisst schon, unsere Kinder sitzen am Tisch und spielen Mensch Ärger nicht. Wunderbare Stimmung. Und du denkst, boah, klasse, Jesus hat unser Haus besucht. Hier läuft alles super. Aber was ist falsch? an der Szene. Es war offensichtlich, dass die Mama in der Küche Hilfe braucht, weil der Besuch kommt bald und es ist noch viel zu erledigen. Was macht Papa? Sitzt weiter da und liest ein gutes Buch. Und die Kinder spielen weiter. Mit anderen Worten, jetzt geht es wieder ums Herz. Und zwar in erster Linie um das Papa-Herz. Mit anderen Worten, irgendwann danach kommt dann Kathi an meine Seite und fragt mich Folgendes. Markus, was war dir in dem Moment so wichtig, dass du weitergelesen hast? Obwohl du wusstest, ich werde gerade nicht fertig, ich brauche deine Hilfe. Damit stößt sie mich in die richtige Richtung, dass ich darüber nachdenke, okay, was war gerade mir wichtiger? Ich habe das genossen, da zu sitzen, gutes Buch zu lesen, ich habe die Bequemlichkeit. Bequemlichkeit kann mal gut sein. Sich zu erholen ist auch gut. Und sich an einem guten Buch zu erfreuen ist auch gut. Aber es war mir zu wichtig geworden und ich habe eine falsche Priorität gesetzt. Ich hatte ein Herzensproblem. Das war mangelnder Charakter. Genauso bei meinen Kindern, die genau mitgekriegt haben, dass Mama da unruhig wird und eigentlich Hilfe braucht. Genauso müssen wir dann zu unseren Kindern kommen und sagen, Mensch, was war? Warum hast du weitergespielt? Was war dir in dem Moment so wichtig? Und das ist die Aufgabe. Wir müssen uns darum kümmern, mit den Kindern über deren Herzen, aber auch mit den Kindern über unsere Herzen zu sprechen.
Ja, ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste. Das habt ihr jetzt schon mittlerweile erkannt, dass es uns irgendwie immer ums Herz geht. Aber das ist eben so wichtig, weil es Gott eben immer ums Herz geht. Und wir eben Botschafter sind für ihn. Was mir auch immer sehr hilft, auch in der Zeit 0 bis 5 und 6 bis 12 Jahre, manchmal können Kinder sehr herausfordernd sein und sind zum Beispiel, haben ein ganz starkes Selbstbewusstsein, will ich mal so sagen, und ein starkes Auftreten und einen starken Charakter. Das kann anstrengend sein. Aber seht es nicht als Schwäche oder überhaupt viele Dinge, die Eltern als Schwäche sehen oder als Schwierigkeit sehen, sind versteckte Stärken und versteckte Gaben. Ich weiß nicht, wie so ein kleiner Martin Luther früher war, aber ich glaube, dass er ganz schön herausfordernd war in der Erziehung. Also unterschätzt nicht, was Gott vielleicht in eure Kinder hineingelegt hat. Was euch jetzt vielleicht herausfordert und was schwierig ist, aber was letztendlich etwas ist, was Gott noch nutzen möchte und wo Gott etwas Wunderbares, letztendlich eine wunderbare Gabe und Stärke in das Kind gelegt hat.
Was in dieser Phase auch noch wichtig ist, ist, dass wir beachten, dass wir manchmal dazu neigen, Dinge persönlich zu nehmen. Also ein Beispiel. An sich hat das Kind die Aufgabe, die Spülmaschine auszuräumen. Das kann ich jetzt, wenn es das Kind das nicht macht, kann ich das persönlich nehmen. Wie kannst du mir das nur antun? Auch wenn ich es nur denke. Aber ist es wirklich so, dass das Kind aufsteht morgens und sagt, oh, mal gucken, wie ich Papa heute mal so richtig ärgern kann. Ja, ich werde die Spülmaschine jetzt nicht machen. Nein, sondern das ist wahrscheinlich eher Vergesslichkeit oder Bequemlichkeit, Faulheit, gerade was anderes im Sinn, wollte gerade Klavier spielen, ich weiß nicht. Kann ja auch sogar gute Gründe geben, weiß ich nicht. Aber ich darf es nicht persönlich nehmen. Ich darf nicht sehen, oh, das ist ja nicht gemacht, wie kann er mir das antun? Nein, ich muss mit dem Kind sprechen darüber. Wie kommt es, dass du das jetzt noch nicht getan hast? Ja, kann sein. Egal, dass er einfach sagt, ich habe es vergessen. Denkbar. Aber es kann auch sein, dass das Gespräch länger dauert und du merkst, das Kind hatte entweder keine Lust oder ihm war was anderes wichtig. Zum Beispiel wollte lieber noch eine Stunde selbst Fußball spielen. Keine Ahnung. Der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, dass wir auch mit unseren Kindern darüber sprechen müssen, dass sie dazu neigen, sich um ihr eigenes Königreich zu drehen. Und da ist ein Vers nochmal ganz wichtig aus dem 2. Korinther Kapitel 5, Vers 15. Dort steht, er, das ist Jesus, ist deshalb für alle, also für alle Gläubigen gestorben, damit die, welche leben, das sind die, die ein neues Herz haben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist unser Botschafter, der ist für uns gestorben und für den wollen wir leben und für den sollen auch unsere Kinder leben und sich nicht um sich selbst drehen. Denn davon hat uns gerade das Evangelium befreit.
Und das ist ganz oft der Fall, dass wir Dinge persönlich nehmen von unseren Kindern, die gar nicht persönlich gemeint sind. Aber dann drehen wir uns um unser eigenes Königreich wieder und denken, so und so sollte das doch eigentlich passieren. Und so habe ich mir das vorgestellt. Aber so läuft es nicht. Wenn ich mich da aber rausnehmen kann und Gott auf meinem Herzensthron sitzt, dann kann ich ein Botschafter sein, zu meinem Kind gehen und mit ihm darüber sprechen. Warum hast du das nicht gemacht? Wie sieht's aus? Was können wir ändern vielleicht? Soll ich dir irgendwie da eine Erinnerung schicken oder wie auch immer? Wie kriegen wir das hin? Wieder gemeinsam, nicht gegeneinander, sondern ein Miteinander. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Noch eine Sache, erwartet die Sünde. Das hat mir sehr geholfen in meiner langen Mutterzeit.
Ich bin jetzt immer noch drin, das
ja, ich weiß. Also, es ist so, dass wir mit Sünde konfrontiert werden und zwar jeden Tag. In allererster Linie mit unserer eigenen Sünde und mit der Sünde unserer Kinder. Lasst uns nicht überrascht sein, wenn die Kinder sündigen. Also wenn ihr morgens schon sitzt und betet, für den Tag betet, dann betet schon darüber, Herr, ich weiß, heute werde ich mit Sünde konfrontiert. Definitiv, weil ich bin ein Sünder, meine Kinder sind Sünder, mein Mann ist ein Sünder. Das wird definitiv passieren heute. Lass mich nicht überrascht sein, sondern lass mich die Gelegenheiten und Chancen nutzen. Denn immer dahinter steckt immer eine Chance. Jede Sünde, alles was passiert, sind Chancen. Seht es als Gelegenheiten, am Herzen zu arbeiten. Das heißt, wenn meine Kinder plötzlich dann streiten, dann bin ich eben nicht überrascht, sondern sind wir immer überrascht. Kennt ihr das? Dass plötzlich ein Streit da ist. Und wenn sie sich streiten, dann bin ich schon vorher gewappnet und weiß, ja, ich habe damit gerechnet, dass das heute irgendwann kommt. Und dann könnt ihr auch anders damit umgehen. Euer Herz ist selber ganz anders davor. Und dann könnt ihr eben mit euren Kindern darüber sprechen, was da gerade los ist in dem Herzen.
Das bringt uns... Oder hast du noch was?
Ich habe noch eine Sache zu der Phase. Zu der Phase noch eine Sache, die mir auch sehr geholfen hat. Wie gesagt, ich bin schon so lange Mutter und wir haben teilweise größere Abstände zwischen den Kindern, dann wieder kürzere. Und ich habe das Gefühl, ich mache immer das Gleiche. Man macht ja irgendwie immer das Gleiche, so beim Erziehen. Das habe ich schon Millionen Mal gesagt und ich muss wieder sagen und wieder sagen. Seit 31 Jahren, wieder. Irgendwann war es mal so, dass ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ich mache immer das Gleiche und es jage immer das Gleiche. Und es kommt immer wieder dieselben Situationen. Und da habe ich wirklich so vor Gott gesagt, ich mache immer das Gleiche. Und dann war es so, dann hat Gott mir ein Bild gegeben und das hat mir so geholfen. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Als wenn Gott mir zeigt, dass ich einen Besen in der Hand habe und fege. Und er mich fragt, was passiert denn, wenn du aufhörst zu fegen? Dann kommt der Dreck immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann sieht man den Boden nicht mehr. Und der Boden ist das Fundament, das ist Christus. Wenn du fegst, beständig fegst, und dabei bleibst, treu. Zur Treue hat er uns berufen. Das ist wichtig. Wir sollen treu sein. Und wenn wir das immer weiter tun, dann ist auch das Evangelium immer sichtbar. Und der Grund, das Fundament. Und das hat mir so geholfen, dran zu bleiben und zu fegen, immer wieder das Gleiche zu machen. Auch wenn es vielleicht ermüdend ist und auch wenn es vielleicht das ist, was ihr schon immer gemacht habt. Aber es ist gut und dazu hat Gott euch berufen und auch befähigt, treu zu sein.
Ja, ganz wichtig. Danke. Das bringt uns noch zur Phase 13 bis 18 in Klammern, auch offen. In dieser Phase ist nach wie vor, geht es um Autorität, aber das hat nicht mehr die Hauptbedeutung. Die Hauptbedeutung ist jetzt, den Kindern Raum zu geben für eigene Entscheidungen, aber im geschützten Raum. Ilka lacht schon. Das heißt, es ist natürlich klar, das Kind möchte keine offensichtlich unmoralische Sache machen. Nein, es ist eher eine Frage der Weisheit. Und ist das Herz schon reif genug dazu, das zu tun, was das Kind sich vorgenommen hat? Wo gibt es einen idealeren Zeitraum und auch Ort als zu Hause? Das heißt, wir kommen an die Seite des Kindes und überlegen gemeinsam, dass das, was das Kind vorhat, ob das weise ist. Also ein Beispiel kann Kathi zum Beispiel geben. Ich kann mich erinnern, diese Sache, wo Joana zu einer bestimmten Feier wollte. Zum Beispiel.
Genau, sie ist eingeladen worden zu einer Feier aus der Schule, also von einer Klassenkameradin, wo sie wusste, okay, da wird es auch Alkohol geben und das könnte schon auch schwieriger werden. So, sie sagt uns das und wir stellen natürlich auch Fragen, wann geht's los, bis wann soll das gehen und so weiter, wo ist das, bei wem, sind die Eltern vielleicht da oder nicht und so weiter. All diese Fragen. Und nachdem wir das alles geklärt haben, fragen wir sie, möchtest du denn hingehen? Warum möchtest du hingehen? Warum möchtest du vielleicht nicht hingehen? Auch da die Motivation zu überlegen. Und da kommt dann vielleicht sogar von der Tochter, ich würde da schon gerne hingehen, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich möchte auch nicht hinterher, wenn das dann so ausartet, da irgendwie so mit drin hängen. Dann könnt ihr eure Kinder auch mal ermutigen, das haben wir tatsächlich gemacht. Okay, wir machen das so, du gehst hin, aber du weißt, ich habe die ganze Zeit mein Handy an und höre die ganze Zeit, wenn du abgeholt werden willst, sagst du sofort Bescheid und ich komme sofort und hole dich ab. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, jederzeit nach Hause zu kommen. Und das ist so dann so ein Miteinander, gemeinsam wachsen, gemeinsam daran gehen und rantasten. Und die Kinder, wenn die von Grund auf dieses Vertrauen haben, meine Eltern meinen es immer gut mit mir. Sie machen nicht einfach nur irgendwelche Regeln, um einfach eine Regel zu machen, um ein einfacheres Leben zu haben, um möglichst die Kinder irgendwie zu beschäftigen, wie auch immer, sondern sie sind wirklich an mir interessiert und sie erziehen mich und die Konsequenzen, die sie ziehen und so weiter, ist aus Liebe, weil sie wirklich das Beste im Sinn haben, dann ist es für sie auch was Schönes, begleitet zu werden in einem dieser Zeit, wo sie dann lernen, gute, weise Entscheidungen selbst zu fällen. Und dann wollen sie auch mit einem reden. Dann möchten sie auch den Rat der Eltern haben. Und dann bleiben sie auch hinterher, wenn sie erwachsen sind, kommen sie wieder und wollen einen Rat haben in verschiedenen Situationen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ansonsten hecheln die Kinder nur danach, 18 zu werden. Oh, mit 18, da kann ich alles selber entscheiden und dann ziehe ich aus und dann mache ich alles, was ich will und nicht mehr, was meine Eltern wollen. Dann ist es für die Kinder nicht mehr so, sondern dann ist es für die Kinder so, okay, ich werde 18, ich kann jetzt selbst Auto fahren und so, cool, und ich kann Dinge selbst machen. Aber ich habe trotzdem meine Eltern. Das ist dann nicht mehr so ein Riesensprung.
Und diese Gemeinschaft dürfen wir dann mit den Kindern auch haben, wenn sie 19, 20, 21, 22 sind, weil man dann immer noch darüber spricht. Wenn dann aber inzwischen ein Kind verheiratet ist und es will einen Rat haben, dann kann natürlich auch eine bestimmte Situation entstehen.
Ja. Also wir haben 4 Töchter und 2 Söhne und durch die 4 Töchter bin ich sehr eng mit ihnen immer auch im Girl Talk gewesen. Wir haben regelmäßig Girl Talk gemacht und so haben wir das genannt und auch Aktivitäten gemeinsam, was uns sehr zusammengeschweißt hat. Und dadurch ist es auch so, wenn die Kinder auch verheiratet sind, kommen sie vielleicht mit bestimmten Dingen, die die Ehe betreffen. Aber dann wirklich klar zu haben, ich habe jetzt eine andere Rolle. Meine Tochter ist jetzt verheiratet. Sie hat sich losgelöst von uns. Sie hat eine neue Familie gegründet. Und ihr Ehemann ist der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Das bin jetzt vielleicht nicht mehr ich. Und das auch wirklich aus Freude zu leben, und zu sagen, Gott gibt uns Kinder als Leihgabe. Sie sind immer für eine bestimmte Zeit uns gegeben. Wir müssen sie empfangen und liebevoll begleiten, aber sie auch irgendwann wieder abgeben und loslassen. Und auch dieses Loslassen ist ganz, ganz wichtig. Und dieses dann eben zu verweisen und zu sagen, hast du schon mit deinem Mann drüber gesprochen? Wie sieht das aus? Habt ihr das schon gemeinsam in der Ehe besprochen? Das heißt, ihr weist sie letztendlich dann wieder hin zu ihrem wichtigsten Lebenspartner.
Richtig. Und da ist jetzt nochmal wichtig folgende Unterscheidung, nämlich dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Gehorchen und Ehren. Gerade in diesem fließenden Übergang auch. Solange die Kinder zu Hause sind, also mit Mama und Papa unter einem Dach wohnen, da haben Mama und Papa die letzte höchste Autorität, klar, unter Christus. Und das bedeutet, die Kinder müssen gehorchen. Natürlich immer nur im Herrn und das nur, was recht ist, ist klar. Aber davon zu unterscheiden ist das Ehren. Ehren ist im zweiten Buch Mose in einer Ordnung, die ewiglich gilt. Das heißt, auch wenn die Kinder erwachsen sind, ich bin inzwischen erwachsen, aber es ist meine Aufgabe, meine Mama und Papa zu ehren, zu respektieren. Aber das heißt nicht, dass ich das tun muss, was sie mir sagen. Sie dürfen mir gerne einen Rat geben. Das ist in Ordnung, aber ich muss diesen Rat nicht befolgen. Wenn ich aber ein Kind bei mir zu Hause leben habe und es sind gewisse Dinge, die wir als Eltern entscheiden, dann können wir sagen, das wird jetzt so gemacht. Versteht den Unterschied? Das eine ist Respekt, Ehre gegen Eltern gilt lebenslang, aber das Gehorchen gilt nur so lange, wie die Kinder mit den Eltern unter einem Dach wohnen.
Noch eine Sache, wo wir auch Lernende sind, also wir sind sowieso Lernende in allen Bereichen, absolut. Und ich glaube, wir könnten noch 50 Kinder kriegen und wären immer noch die Lernenden auf dem Weg, weil da hat man nie ausgelernt. Wo wir uns aber gerade sehr mit beschäftigen ist, weil unser Sohn jetzt der Letzte in der Pubertät so drin ist. Und das Thema Liebe und Respekt ist so wichtig. Und es ist ein Unterschied zwischen Müttern und Töchtern und Müttern und Söhnen. Es ist ein ganz großer Unterschied, wie ich auch erziehe. Und gerade in der Pubertät oder gerade wenn sie älter werden, dann ist es elementar wichtig. Junge Männer brauchen Respekt. Überall in der Schrift lesen wir schon, gerade im Epheserbrief, dass der Mann die Frau lieben soll und die Frau soll den Mann respektieren. Wir werden beide ermahnt in dem, wo wir eine Schwäche haben. Und genau so ist es aber auch, dass diejenigen das brauchen. Wir Frauen brauchen dieses Liebevolle, dass wir geliebt werden. Und die Männer, also sie brauchen auch Liebe.
Danke.
Versteht mich nicht falsch. Aber sie brauchen eben auch Respekt und Anerkennung und Wertschätzung. Und das ist auch wichtig, dass wir das auch unseren Söhnen vermitteln, weil ansonsten verlieren wir sie. Ansonsten ist die Kommunikation nicht gut zwischen Mutter und Sohn. Das ist super wichtig. Ich habe eine ganz andere Kommunikation mit meinen Töchtern und das funktioniert. Aber mit meinem Sohn muss ich anders reden, damit es funktioniert.
Sehr richtig. Und gerade Papa und Sohn ist auch eine besondere Beziehung und da muss man auch eben was für tun. Und wo ich auch drin wachsen muss, aber dass man immer sich wieder auch Zeit daraus schält für den jungen Mann und auch je älter er wird, auf seine Ideen auch einzugehen, heißt auch ihn mehr zu respektieren. Das Beispiel gebe ich jetzt nicht mehr, weil wir keine Zeit mehr haben. Ich möchte nämlich gerne, dass Tine noch ihre Frage stellen können. Aber es gibt einfach Unterschiede, wie man mit den Kindern spricht. Und das, was Kathi eben meinte, das steht tatsächlich in Epheser 5,33. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, da habt ihr die Liebe, die Frau aber erweise dem Mann Respekt. Da habt ihr es auch noch geschrieben stehen. Jetzt nochmal kurz zum Schluss, weil wir leider nur noch wenig Zeit haben. Aber Tina, du hattest eine Frage.
Ja. Und zwar geht es um die Wut. Also in Epheser 4,29 steht ja, und mit Zorn und Wut Ausbrüchen oder wenigstens zu tun haben und so weiter. Und du hast eben auch gesagt, wir dürfen nicht wütend sein. Und jetzt ist meine Frage. Ich kenne so viele Menschen, die im Alter noch lernen, Wut rauszulassen, also gesund sozusagen rauszulassen. Und ich würde einfach gerne wissen, inwiefern können wir unsere Kinder in dieser Wut auch begleiten? Also, ja, und wie, ohne ihnen zu sagen, du darfst nicht wütend sein, weil ich glaube, das macht auch was mit dem Inneren, wenn man die Wut da, wenn die da steckt und nicht rauskommt.
Naja, ist eine gute Frage. Aber da heißt es eben wiederum, wir wollen doch die Diagnose stellen, die Gott uns gibt in seinem Wort. Und ich behaupte, dass es, also in diesem Raum bin ich es jedenfalls nicht, der einen heiligen Zorn haben kann. Wenn ich in der Kindererziehung bin und in Kontakt mit Kathi, mit meinen Kindern oder auch mit euch und ihr bringt mich so richtig auf die Palme, ja, ich denke an mein eigenes Königreich in der Welt. Da fühle ich mich angegriffen und dann verteidige ich mein Königreich. Und ich habe es noch nicht in einer Sekunde meines Lebens erlebt, wo ich heilig wütend war. Dass ich gesagt habe, wie kannst du jetzt nur Gott so beschmutzen? Habe ich noch nie in dem Moment gedacht oder gefühlt. Die Diagnose ist eigentlich anders. Wenn ich den Römerbrief angucke, Galaterbrief angucke, da ist es immer auch Epheserbrief. Wut ist etwas Böses. Insofern müssen wir mit dem Kind sprechen darüber, aber weise, du hast recht, wir dürfen das nicht so an den Kopf klatschen. Du darfst aber jetzt nicht wütend sein. Das habe ich eben sehr komprimiert in einem Satz zusammengefasst, aber die Unterhaltung wird wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern, wie man immer wieder an die Seite kommt. Es ist ein Thema und das ist ein lebenslanger Prozess und ich mit meiner Ungeduld zum Beispiel ist ein lebenslanger Prozess. Ich glaube, deswegen brauche ich diese lokale Gemeinde alle zusammen. Und das wird erst, wenn ich auf Jesus blicke, ganz weg sein. Ja, Kathi?
Ich glaube, dass das ein psychologischer Ansatz ist, wie damit umzugehen. Aufs Kissen irgendwie Fotos drauflegen und draufhauen und so. Da gibt es ja verschiedenste Sachen, mit Wut umzugehen oder was es da auch an Dingen gibt. Und ist es wirklich das, was Gott von uns möchte? Wir sind ja immer darauf bedacht zu gucken, was möchte Gott mit dieser Wut machen, die wir da spüren. Und da müssen wir uns immer hinterfragen, was passiert gerade in meinem Herzen, dass mich das so wütend macht? Woran denke ich? Warum bin ich wütend? Fühle ich mich gerade angegriffen? Das ist viel wichtiger, das zu hinterfragen, sich die Herzensfragen zu stellen. Wenn ich wütend bin und es nicht hier darum geht, dass Gott hier gerade durch den Dreck gezogen wird, was mich wütend macht, sondern wenn ich sonst wütend bin wegen irgendwas, dann muss ich mich mal ganz ehrlich fragen, was passiert hier gerade in meinem Herzen? Was ist hier gerade los? Meistens bin ich wütend, weil mein Königreich gerade irgendwie angegriffen wird. Weil irgendjemand, wo ich mich angegriffen, persönlich angegriffen fühle. Es geht dann immer um mein Königreich, um ich. Und das ist unser riesengroßes Problem, unser größtes Problem. Dass wir selbst so im Zentrum sind und uns immer wieder auf unseren Herzensthron setzen. Und das ist ein täglicher Kampf, immer wieder Gott dahin zu setzen. Bei jedem Streit, den ich mit Markus habe, merke ich, wenn ich mich hinterfrage, für wen kämpfe ich hier gerade? Dann geht es immer um mich. Wer sitzt gerade auf meinem Herzensthron? Das bin immer ich. Das heißt, ich mache mich immer zum Zentrum des Universums in dem Moment. Dabei sich in dem Moment klar zu machen, dass Gott das Zentrum des Universums ist. Das kann auch die Wut ganz anders wegwischen, weil ich gar nicht so wichtig bin. Also das ist ein großes Thema, aber wichtig, das richtig anzugehen. Ja.
Zwei kurze Anmerkungen. Erstens gibt es da ein sehr, sehr gutes Buch im 3L Verlag, wie man mit Zorn umgeht. Das ist noch ein anderes Buch. Und zweite Anmerkung ist, dass Gott uns durch Paulus im Galater 5 davon gerade spricht. Er sagt, das Werk des Fleisches ist unter anderem auch Zorn. Und dann kommt die Frucht des Geistes, Sanftmut. Mit anderen Worten, da sind wir wieder bei Heiligung. Da sind wir wieder an die Seite des Kindes kommen und behutsam Gottes verändernde Gnade bringen. Insofern, aber das ist ein lebenslanger Prozess und Gott möge uns als Eltern ganz viel Geduld geben. Amen. Und ihr Lieben, die Zeit ist um.
Schade.
Wir würden so gerne weitermachen. Ich habe aber schon mit Björn gesprochen. Wir müssen unbedingt im nächsten Jahr mal wieder Elternabende machen. Habe ich noch nicht gesagt, aber du bist herzlich eingeladen. Es gibt diese drei Bücher, die wir sehr empfehlen. Das eine ist Papa sein, Mama sein. Zu diesem Buch möchte die Kathi was sagen.
Das ist ein Buch, was wir wirklich empfehlen für die Kindererziehung. Botschafter zu sein in der Theologie für Kinder, das ist wirklich toll gemacht. könnt ihr in allen Altersstufen verwenden. Ja. Wirklich. Ich benutze das auch in der Seelsorge, weil das ein Buch ist, was auch Erwachsene zu dem, wer Gott ist, ganz klar hinweist. Also wirklich, ist super.
Für alle, die zuhören, das ist ein Buch von Martin Maczewski, Theologie für Kinder. Das andere Buch ist von Paul David Tripp, Papa sein, Mama sein, Eltern als Botschafter Christi. Und ein drittes Buch, was man vielleicht gar nicht so erwartet, Moment, ist Der Verrat am Evangelium durch unsere verborgenen Götzen von Brad Bickney. 1a Buch, muss jeder Papa, jeder Mama haben, jede Ehefrau, jeder Ehemann, jeder Single, jeder Christ. Jeder in diesem Raum. Ein absolutes Muss.